Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayroth. Guten Morgen. Heute feiern orthodoxe Christen ihr Weihnachtsfest. Wir besuchen welche, und zwar serbisch-orthodoxe Christen in Deutschland. Die Gottesdienste in den serbisch-orthodoxen Kirchen werden immer häufiger auf Deutsch gefeiert. Das gefällt nicht jedem. Warum? Das klären wir gleich. Außerdem haben wir einen Besuch beim greisen Ex-Papst Benedikt, und wir treffen in Memphis, Tennessee in den USA einen Mann, der sich sehr, sehr stark verändert hat. Er war früher Mitglied einer Gang und ist jetzt Pastor. Papst Benedikt lebt heute zurückgezogen im Kloster in den Vatikanischen Gärten, und zwar im Kloster Mater Ecclesiae. Dort umgibt er sich mit vielen Gegenständen, die ihn aus Bayern erinnern. Er stammt aus Bayern. Wo ist der Ex-Papst eigentlich zu Hause? Im Vatikan oder in Bayern? Tassilo Forchheimer hat erkundet, wie Josef Ratzinger heute lebt.
Der Weg zu Benedikt führt über Georg Genswein. Der Erzbischof aus dem Schwarzwald ist fast immer an seiner Seite und wirkt wie ein Sohn, der sich um seinen Vater kümmert.
Benedikt ist ein Mann mit 92 Jahren, glasklar im Kopf. Er hat natürlich, was die physischen Kräfte betrifft, da schon ziemlich Einbußen.
Der Papst im Ruhestand hat große Probleme beim Gehen und eine sehr schwache Stimme.
Für hatte ich ein großes Mundwerk. Es funktioniert es nicht mehr.
Er sei ein alter Mann am Ende seines Weges, sagt Benedikt, wenn man ihn fragt, was die Menschen in Deutschland über sein Befinden wissen sollen.
Ja, er ist ein alter Mann am Ende seines Weges.
Seine Tage beginnen mit einem Morgengottesdienst. Um 7.30 Uhr kommt die Hausgemeinschaft in der Klosterkapelle zusammen. Benedikt, Georg Genswein und die Schwestern, die sich um den kleinen Haushalt kümmern.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Tagsüber verbringt der Papst viel Zeit in seinem Büro, das mehr an eine Bibliothek erinnert. In tausenden von Büchern spiegelt sich das Leben des Theologieprofessors Josef Ratzinger.
Alle Stationen meines Lebens sind in den Büchern enthalten.
Und Sie arbeiten noch jeden Tag hier?
Schon kürzlich.
Neben den vielen Büchern umgibt sich Benedikt mit Gegenständen und Bildern, die fast alle an Bayern erinnern. Am Hauseingang hängt ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift »Dahorm ist dahorm«. Gebetet wird unter einer Kopie der Patrona Bavaria vom Münchner Marienplatz. Und im Speisezimmer hängt unter anderem eine Zeichnung seines Geburtshauses in Marktl am Inn. In einer Ecke steht ein echter Palmbuschen aus dem Chiemgau.
Ich bin immer im Herzen verbunden mit Bayern und empfehle unser Land am Abend immer dem Herrn.
Und während er das sagt, duftet es ganz köstlich im Kloster Mater Ecclesiae. Die italienischen Schwestern, die hier arbeiten, mussten lernen, auch bayerisch zu kochen, erzählt Georg Genswein.
Lieblingsspeise ist bayerische Süßspeisen, nach wie vor. Aber er hat auch an der italienischen Küche Freude.
Nach fast 4 Jahrzehnten in der ewigen Stadt hat sich Josef Ratzinger irgendwie arrangiert mit Italien und dem Vatikan. Allerdings nur auf den ersten Blick. Wer genauer hinschaut, stößt auf einen Mann, dessen Gedanken ein ganz anderes Traumziel haben. Ein Land, in das Benedikt nach Lage der Dinge nie mehr zurückkehren kann.
Na, er sagt ja dann oft, ja, ich bin ja in Bayern. Ich wandere dann mit meinen Gedanken und sozusagen im Herzen wandere ich dann einfach Bayern ab, wo ich schon war, was da geschehen ist, was ich da gemacht habe, mit wem ich da gewandert bin, wo ich mit dem und der war, ist eine Wanderung, die sozusagen unabhängig ist von seinen physischen Kräften und von der physischen Verwirklichungsmöglichkeit.
Im Vatikan von Bayern träumen Tassilo Forchheimer mit einem Besuch beim ehemaligen Papst Benedikt. Thank you. Früher war er Mitglied in einer Gang und er hat sich mit anderen Gangs Schießereien geliefert. Heute betreibt er eine Kirche. Der Pastor Ray Johnson aus Memphis, Tennessee in den USA, ein Afroamerikaner. Heute setzt er sich leidenschaftlich gegen Gewalt ein und will anderen zeigen, dass es Auswege gibt aus der Kriminalität. Sein bester Freund hat eine ähnliche Geschichte hinter sich wie er. Der war früher Neonazi, stammt aus Deutschland. Sabine Adler hat beide getroffen.
Hey.
T.M. Garrett Schmidt und Ray Johnson sind beste Freunde. Heute fahren sie zusammen zum Frühstück in ein Schnellrestaurant, das am Stadtrand von Memphis, Tennessee liegt. In ihrem früheren Leben wären sie sich wohl kaum begegnet, denn Ray, 1,90 Meter groß, ist Afroamerikaner und war Mitglied einer brutalen Straßengang, den Bloods. T.M. Garrett, ein Kopf kleiner, ist Deutscher, blauäugig, blond, ehemaliger Neonazi, Ex-Mitglied der NPD und des Ku Klux Klans. Seit 7 Jahren lebt er in Memphis.
Er ist nicht wiederzuerkennen. Und ich bin es wohl auch nicht.
Ray wurde als 13-Jähriger gemobbt, ähnlich wie T.M., als er noch Achim hieß. Als Ray in den Sommerferien in die Höhe schoss, wollten ihn seine bisherigen Peiniger in ihrer Gang haben. Er durchlief das Initiationsritual. Kämpfen mit Ganggegnern, bis Blut fließt. Sie, die Bloods, die Roten, ihre Rivalen, die Blauen, die Crips. Im Namen von Bloods dealte er mit Drogen, verteidigte mit Gewalt sein Revier, wurde gefürchtet, war plötzlich wehr, bis es ihm selbst zu viel wurde.
I got in trouble. We got into a fight with a rival gang in a suburban area here in Memphis.
Ich bin in Schwierigkeiten geraten, nachdem wir uns mit unseren Rivalen eine Schießerei auf einem Parkplatz vor McDonald's geliefert haben. Ich war der einzige Volljährige und das Gericht wollte mich zu 22 Jahren Haft verurteilen. Weil man aber nie die Waffe gefunden hat, das Beweisstück, wurde die Anklage fallen gelassen. Aber als ich meiner Mutter im Gefängnis mit Fesseln entgegentrat, brach sie zusammen. Da wusste ich, dass ich dringend etwas ändern musste.
Ray wuchs behütet auf. Allein seine Schuld, dass er in Untersuchungshaft landete, sagt er.
So stepping out of the game, as I mentioned earlier, it was blood in and blood out. You know, you really, they really have it to a place where you can't ever get out unless you die.
Wenn du aussteigen willst, dann fließt wie beim Einstieg Blut oder du stirbst sogar. Aber ich bin zu den Freimaurern gegangen. Die stehen über allem. Bist du bei denen, kann dir die Gang nichts mehr anhaben. Damit war der Wandel für mich möglich. Aber dieser Übergang hat 10 Jahre gedauert.
Schon Rays Vater gehörte den Freimaurern an. Die Organisation schützte Ray vor der Rache der Gang. Ray und TM staunen bis heute, wie sie früher einmal waren, zum Fürchten. Seit 6 Jahren ist der Pastor mit einer eigenen Gemeinde in der kleinen, von ihm gegründeten christlichen Spirit Church. Der Mann mit den warmen braunen Augen trägt eine Kapuzenjacke. Auf Brusthöhe steht das Symbol der Kirche und darunter Pastor Ray. Immer wieder holt er sein Handy aus der Tasche. Er möchte erreichbar sein, sich zu erkennen geben.
When I started my church, my mission was to bring unity between different cultural and ethnic groups.
Mit meiner Kirche will ich unterschiedliche Kulturen und ethnische Gruppen verbinden.
So that was my drive, is to see that because we had a lot of interracial couples.
Wir haben viele gemischte Paare. Alle sollen sich beim Gottesdienst wohlfühlen können, was für sie in einer überwiegend weißen oder schwarzen Kirche vielleicht nicht möglich wäre. Es ist das, was ich zurückgeben möchte, dass sich die Menschen im Gottesdienst wohlfühlen können.
Vom Gangmitglied zum Pastor Sabine Adler über den afroamerikanischen Geistlichen Ray Johnson und über seine Kirche in Memphis, Tennessee. Thank you. Eine Kirche ist viel mehr als eine Kirche. Sie ist auch ein Treffpunkt. Und die orthodoxen Kirchen in Deutschland sind häufig Treffpunkt für Migranten. Und meist sind die Kirchen fein säuberlich nach der jeweiligen Herkunft geordnet. Die eine orthodoxe Kirche ist Treffpunkt für Griechen, die andere für Menschen mit russischen Wurzeln und die dritte für die, die aus Serbien kommen. Gottesdienste finden häufig in der Herkunftssprache statt. Das möchte der Bischof der serbisch-orthodoxen Kirche in Deutschland ändern. Grigorije Duric hat seiner Kirche mehr deutschsprachige Gottesdienste verordnet. Er selbst lernt auch fleißig Deutsch. Benedikt Schulz hat ihn besucht.
Ja, ich bin Bischof Grigorije von Düsseldorf und Deutschland.
Bischof Grigorije sitzt in der kleinen Bibliothek seines Gemeindehauses am Stadtrand von Düsseldorf, nicht weit entfernt vom Düsseldorfer Flughafen.
Mein Deutsch ist nicht sehr gut, aber ich lerne Deutsch jeden Tag mit einem Professor aus Düsseldorf. Wir sprechen jeden Tag über Religion, Philosophie und jetzt auf Serbisch.
Ja. Fragen auf Deutsch, auch komplexe Fragen, versteht der Bischof. Antworten will er lieber auf Serbisch. Knapp 20 Jahre war Grigorije Duric Bischof der serbisch-orthodoxen Kirche in Trebinje im heutigen Bosnien-Herzegowina. Seit gut einem Jahr ist der Bischof in Düsseldorf, genauer gesagt der Eparchie von Düsseldorf und ganz Deutschland. Und damit ist er das geistige Oberhaupt aller serbisch-orthodoxen Christen in Deutschland.
Ja, samo de tek godinu dana i...
Ich bin erst seit einem Jahr hier, aber ich habe sehr schnell festgestellt, dass wir hier eine Liturgie in zwei Sprachen brauchen, in Serbisch und in Deutsch.
Denn bislang war es in der serbisch-orthodoxen Kirche in Deutschland genauso wie in fast allen anderen orthodoxen Diaspora-Kirchen. Gefeiert wurde in der eigenen Sprache, auch weil die Priester oft selbst wenig oder kein Deutsch sprechen. Das ist bei der serbisch-orthodoxen Kirche nicht anders. Jetzt aber müssen sie es lernen, ob sie wollen oder nicht. Duric hat seinen Priestern 2 Jahre Zeit gegeben, Deutsch auf B2-Niveau zu beherrschen. Und für neue Priester sind ausreichende Deutschkenntnisse Voraussetzung. Das stößt in den Gemeinden nicht nur auf Gegenliebe.
Es gibt natürlich viele, vor allem ältere Gläubige, denen ist die serbische Sprache deutlich näher. Und die wollen natürlich eine Liturgie in serbischer Sprache haben. Aber wir müssen auch an die Zukunft denken, vor allem an die Jüngeren, die nur noch schlecht oder gar nicht mehr Serbisch sprechen. Ja, es gibt bei einem Teil der Menschen Angst. Die ist einfach da. Aber die Angst kommt daher, dass sie eigentlich den Glauben selbst nicht richtig verstehen. Ihnen ist das Nationale näher als der Glaube.
Nationalnom ideološkom identitetu. Ali oni ljudi koji imaju jasan hrišćanski identitet.
Anders als etwa bei der katholischen Kirche handelt es sich bei den orthodoxen Kirchen um regional begrenzte, oft um nationale Kirchen. In vielen Ländern ist die jeweilige Landeskirche integraler Bestandteil nationaler Identität. Und damit ist die Sprache, in der gepredigt wird, nicht austauschbar, sondern für viele Menschen Heimat in der Fremde. Damit aber auch ein Integrationshindernis. Mehrere hunderttausend Serben bzw. serbischstämmige Deutsche leben in Deutschland. Viele von ihnen sind orthodoxe Christen. Genaue Zahlen gibt es nicht, da die serbisch-orthodoxe Kirche in Deutschland nicht als Körperschaft öffentlichen Rechts anerkannt ist. Im Gegensatz zu den meisten anderen orthodoxen Diaspora-Kirchen. Und trotz einer serbisch-orthodoxen Kontinuität, die seit 5 Jahrzehnten anhält.
Die erste Welle an Serben kam direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Das waren Menschen, die aus dem kommunistischen Jugoslawien geflohen waren. Teilweise aber auch Menschen, die mit den Deutschen kollaboriert hatten und gar nicht mehr zurück konnten. Die zweite Welle waren die Gastarbeiter. Die kamen hierher, um zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Und eigentlich hatten sie alle vor, nach ein paar Jahren wieder zurückzukehren, aber viele von ihnen sind hier geblieben. Die erste Welle, das waren in der Regel gläubige Menschen. Bei den Gastarbeitern war es ganz anders. Die konnten meist wenig mit der Kirche anfangen.
Die dritte Welle sei in den 90er Jahren gekommen, meint Duric, als mehrere Kriege das zerfallende Jugoslawien erschütterten. Viele von ihnen gläubige Christen. Außerdem...
Die Vereine, die es in Deutschland gab, organisiert vom kommunistischen Staat, von der Botschaft, den Generalkonsulaten, die verschwanden natürlich mit dem Ende des Kommunismus. Und der einzige Ort, wo man hinkommen konnte, um Landsleute zu treffen, war die Kirche. Das kam überraschend. Das war ein Schock. Denn jetzt kamen plötzlich alle auf einmal, auch diejenigen, die mit der Kirche vorher wenig anfangen konnten.
Das Trauma der sogenannten Jugoslawienkriege wirkt immer noch nach. Anfang der 90er Jahre stand Duric vor der Wahl, zum Militärdienst eingezogen zu werden oder Priester zu werden. Er entschied sich für Letzteres. Den Krieg hat er dennoch hautnah erlebt.
Ja, ich bin direkt auf dem Ratto.
Ich habe gesehen, wie Menschen sich verändert haben, wie gute Menschen im Krieg besser wurden und schlechte Menschen im Krieg noch schlechter wurden. Ich habe junge Menschen im Alter von 18 Jahren beerdigt, Menschen, die gestern noch vollkommen gesund waren, und auf einmal sind sie tot. Ich habe tausende solcher Fälle erlebt. Ich möchte keinem diese Erfahrung wünschen, aber auch nicht darauf verzichten.
Die Rolle orthodoxer Priester und Bischöfe in den Kriegen, in denen nationale sowie religiöse Konflikte zutage traten, ist nicht immer ganz klar. Bischof Gregorie meint, die meisten hätten sich öffentlich gegen die Gewalt, vor allem aber auch gegen den damaligen serbischen Machthaber Slobodan Milosevic positioniert. Die meisten, aber eben nicht alle. Viele orthodoxe Landeskirchen, vor allem in Ost- und Südosteuropa, erhielten ihren Autonomiestatus oder ihre Autokephalie im 19. und 20. Jahrhundert. Auch die serbisch-orthodoxe Kirche erlangte 1920 ihre bestehende Autokephalie in der Folge des Ersten Weltkriegs. Aber ihre Geschichte reicht deutlich weiter zurück. Bereits 1219, also vor 800 Jahren, wurde eine autokephale serbisch-orthodoxe Kirche gegründet. Und damit ist sie eine der ältesten orthodoxen Kirchen überhaupt. Und aufgrund ihrer Geschichte und ihrer sprachlich-kulturell-religiösen Wurzeln sitzt sie heute zwischen den Stühlen. In jenem Konflikt, der seit langem die orthodoxe Welt in Atem hält. Zwischen dem ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel und dem Moskauer Patriarchat. Ein Konflikt, der mit dem Streit um die Unabhängigkeit der ukrainisch-orthodoxen Kirche des Kiewer Patriarchats im Herbst 2018 eskalierte. Bischof Gregorie Duric möchte da nicht reingezogen werden und betont die Verbindung sowohl zu Moskau als auch zu Konstantinopel.
Von Konstantinopel haben wir unsere Autokephalie erhalten. Unsere guten Beziehungen zum ökumenischen Patriarchat kann man nicht leugnen. Auf der anderen Seite haben wir auch enge und sehr lange Beziehungen zu Moskau. Und dazu kommt, dass wir, wie die Russen, Slawen sind. Wir haben von den Griechen die Kultur, den Glauben bekommen. Und von Kirill und Method die Sprache. Ich sage manchmal, wir sind slawische Griechen auf dem Balkan.
Die verfahrene Situation in der Ukraine hat auch Auswirkungen auf die Orthodoxie in Deutschland. Die russisch-orthodoxen Bischöfe beendeten vorläufig ihre Mitarbeit in der orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland, kurz OBKD. Und auch Gregorie Duric bekam das zu spüren. Die Eskalation in Kiew fiel zusammen mit seiner Amtseinführung in Düsseldorf. Am Gottesdienst hätten sowohl Vertreter des Moskauer als auch des ökumenischen Patriarchats teilnehmen sollen. Und somit war die kleine serbisch-orthodoxe Eparchie von Deutschland in einer unangenehmen Lage.
Die beiden russischen Bischöfe kamen etwas früher. Der Vertreter des ökumenischen Patriarchats aber erschien nur wenige Minuten vor Beginn der Liturgie. Und da hatten die russischen Bischöfe ihr Bischofsgewand bereits angezogen. Mein Vorgänger, ich war ja in diesem Moment noch nicht im Amt, sagte ihm, dass die anderen schon umgezogen sind und er könne sich auch umziehen und mitzelebrieren, wenn es nach ihm ginge. Nur in dem Augenblick, in dem er das Gewand anlege, würden die russischen Bischöfe den Raum verlassen. Und in dieser Situation bin ich auf ihn zugegangen und habe ihm gesagt, lass uns bitte keine Szene machen vor den 300 Leuten hier. Er soll bitte mit reinkommen, aber ohne sein Gewand. Und das hat er getan. Und dafür habe ich mich sehr bedankt bei ihm.
Gregorie Duric ist es wichtig, seine Version der Geschichte zu erzählen, da hier und dort verbreitet wurde, er habe sich in dieser Situation für die russische und gegen die Konstantinopler Seite entschieden. Er hält dagegen, jede Parteinahme würde die Situation nur verschlimmern. Musik In der Heilig-Sava-Kathedrale am Stadtrand von Düsseldorf, dem Amtssitz von Gregoria Duric, gibt es seit einiger Zeit jeden Samstagmorgen einen Gottesdienst ausschließlich auf Deutsch. Für das orthodoxe Christentum in Deutschland ist das fast eine Pionierleistung. Denn immer noch pflegen die orthodoxen Einzelkirchen in Deutschland vor allem ihre eigene Sprache und ihre eigene Gruppenidentität. Sie stehen eher nebeneinander als zusammen, trotz der Zusammenarbeit in der OBKD. Eigentlich darf es laut orthodoxem Kirchenrecht in jeder Stadt nur einen Bischof geben. Sieht Gregoria Duric langfristig Chancen für eine deutsch-orthodoxe Kirche? Auch wenn der Bischof sich für die deutsche Sprache im orthodoxen Christentum einsetzt, er ist skeptisch, sagt, es gebe ja das Beispiel der USA, wo es eine amerikanisch-orthodoxe Kirche gebe. Fakt sei aber auch, dass es in den USA eben auch weiterhin eine russisch-orthodoxe Kirche gibt. Und dann erzählt er eine Anekdote.
Ich habe mal in Berlin gesprochen. Ich habe unter anderem in Griechenland studiert und spreche deshalb Griechisch. Und da habe ich am Ende gesagt, das ist eigentlich vollkommen unwichtig, ob wir Griechen sind, ob wir Deutsche sind, ob wir Serben sind. Hauptsache, wir sind Christen. Da habe ich nicht unbedingt das Gefühl gehabt, dass da eine große Welle an Zustimmung auf mich zukam. Alle haben gesagt, toll, dass sie so gut Griechisch können. Aber keiner hat gesagt, schön, dass du unser gemeinsames Christentum hervorgehoben hast. Manche Menschen wollen tatsächlich etwas Besonderes sein. Aber wenn sie ihre Besonderheit in etwas Größeres einbringen sollen, dann überfällt sie die Furcht.
Griechisch, Serbisch, Russisch, die orthodoxen Kirchen und ihre Schwierigkeiten bei der Annäherung. Benedikt Schulz hat den Bischof der serbisch-orthodoxen Kirche in Deutschland besucht. Und das war's bei Tag für Tag, den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Kontrovers und dem Thema Neues Jahr, neues Glück. Was bringt das Jahr 2020 politisch? Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.